Ich grüße nicht nur euch, sondern auch unsere Zuhörer in Holland und Fuerteventura. Ich weiß nämlich, dass die Predigten ins Netz gestellt werden und ich weiß auch, dass sie zum Teil gehört werden, eben in den beiden Orten. Und von daher ist es ja ganz nett, auch die Leute, die dahinter stehen, nämlich die Malzahns und auch die Van Brüssels, auf diese Weise einmal mit hineinzunehmen in unser Gottesdienstgeschehen. Es ist immer ganz interessant, meine Mutter im Altersheim zu besuchen, in Weinheim. Viele von euch wissen, dass sie in Weinheim ist. Ich komme dann immer vom Parkdeck mit dem Fahrstuhl hoch und dann bin ich immer noch draußen, komme auf so einen Gehweg rein und dann ist da so eine Art Parkbank. Und sehr oft, beinahe immer, sind da ein Haufen Jungs und Mädels so. Ich weiß nicht genau, wie alt, 9., 10. Klasse, würde ich sagen. Immer ganz lustig drauf, immer mit dem Energydrink und irgendwie ja halt locker. Und die sitzen immer so ganz komisch und nicht so wie ihr jetzt, sondern mit dem Hinterteil auf der Rückenlehne von der Bank. Ganz unbequem, aber sie machen es halt so. Ja, also eigentlich harmlos, wobei es ist ja die Einflugschneise des Altersheims und wenn dann so Bewohner mit dem Rollator da vorbeikommen, dann machen die schon mal einen leichten Bogen um diese Jugendlichen. Ist halt so. Früher hat man so junge Leute, die so leicht provozierendes Auftreten hatten, als Halbstarke bezeichnet. Kennt ihr das? Halbstarke. Ja, gab es auch ganz früher mal so einen Film, die Halbstarken, mit Horst Buchholz und so. Und in Gefolge dann noch andere Filme, Der Pauker mit Heinz Rühmann, der sich mit so Halbstarken auseinandersetzen musste als Lehrer. Und diesen Ausdruck, den finde ich ganz interessant. Halbstark. Halbstark heißt doch noch nicht ganz stark, so von der Entwicklung her, die sind auf dem Weg, ganz stark zu werden, dachte ich zuerst, aber dann dachte ich, nee, das ist es nicht. Halbstark heißt nach außen stark, ja, so mit Lederklamotten und was, aber nach innen, wenn man so Leute allein trifft, oftmals sehr sensibel und sehr schwach und sehr ansprechbar auch. Und das steckt ja wohl hinter diesem Ausdruck halbstark. Die Bibel macht es ja ganz deutlich, dass eigentlich der Mensch so ist. Der Mensch an sich ist halbstark. Also liebe Halbstarken, ihr seid halbstark, aber auch eben halbschwach. Nicht nur, wenn ihr zwischen 14 und 20 seid, sondern überhaupt. Ich predige heute über den Römerbrief. Da ist ja eine Fundgrube, eine Goldgrube, eine Goldmine. Da lernt man sich selber so ein Stück weit kennen. Wenn wir auf uns selber sehen und dann auf das Leben, das vielleicht vor uns liegt, dann ist dieses Leben ein riesiger Berg mit vielen Unbekannten und es geht steil hinauf. Es gibt viele Überraschungen, die wir erleben, jedes Jahr. Und dann, ja, dann steht man davor und seufzt innerlich. Schaffe ich das? Und das ist so der Moment, wo man dann auch selber merkt, ich bin eigentlich halbstark. Nach außen markiere ich vielleicht den Starken, aber innerlich fühle ich mich doch manchmal recht, recht schwach. Und die Bibel sagt das auch. Wenn die Bibel das so sagt, dann bin ich nicht beleidigt, sondern dann fühle ich mich im Innersten verstanden. Die Bibel, Gott darf so zu mir reden. Er darf das. Und das ist in Ordnung. Und ich bin einverstanden. Aber darüber geht es in der Predigt. Es gibt eben für die Halbstarken auch Hilfe. Ganz besonders, auch Christen sind Halbstarke. Auch Christen sind nicht die Starken, die so ihr Leben so planen, so etappenmäßig und so, sondern oftmals so im Rückblick denkt man auch, boah, bist du hier wieder durchgestolpert, hast du wieder Umwege gemacht. Das geht manchmal gar nicht so einen geraden Weg. Kannst du mir mal die Fernbedienung geben? Dankeschön. Wie Gottes Geist uns hilft, und das soll einmal die Gliederung sein. Ich sage sie gleich schon zu Anfang, wie Gottes Geist uns hilft. Der Gottes Geist ist uns Beistand beim Beten. Er verändert uns durch Leid und er schenkt uns Zuversicht statt Ungewissheit. Das sind die drei Punkte, die sind auch auf dem Handout als Überschrift so gewählt. Kommen wir zum ersten Punkt, Beistand beim Beten. Ich lese aus Römer 8, ein ganz, ganz konzentriertes Kapitel, wo es um den Menschen geht in seiner Schwachheit und wie der Geist ihm hilft, wie Gott ihm hilft. Die Verse 26 bis 27 lese ich zunächst. Dort steht, aber ebenso wie wir seufzt auch der Geist Gottes, der uns zu Hilfe kommt. Wir sind schwache Menschen und unfähig, unsere Bitten in der rechten Weise vor Gott zu bringen. Deshalb tritt sein Geist für uns ein mit einem Seufzen, das sich nicht in Worte fassen lässt. Und Gott, vor dem unser Innerstes offen liegt, weiß, was sein Geist in unserem Innern ihm sagen will. Denn so, wie es vor Gott angemessen ist, legt er Fürsprache ein für die, die Gott als sein Eigentum ausgesondert hat. Soweit einmal. Ihr merkt schon, ziemlich konzentriert, da muss man direkt Wort für Wort so das ein bisschen nachvollziehen, um das zu verstehen. Wir kommen allein nicht klar, wir sind schwach. Das ist ein Kennzeichen von Schwäche, man kommt alleine nicht klar. Und das Wunderbare ist, dass Gott uns die Möglichkeit gibt, in all unseren schwachen Momenten und überhaupt im Gebet zu ihm zu kommen. Wirklich, im Psalm steht, Leute, schüttet euer Herz vor ihm aus. Das ist ja schon mal eine ganz, ganz wunderbare Sache. Er hat uns das Gebet geschenkt. Ich habe vor gar nicht so langer Zeit über einen Vers gepredigt aus dem Philipperbrief. Da hieß es, sorgt euch um nichts, sondern bringt in jeder Lage betend und flehend eure Bitten mit Dank vor Gott. So, das ist wunderbar, eine Hilfe für den Schwachen und doch eigentlich das Einfachste von der Welt, oder? Beten? Ist das schwer? Nein, das ist ganz einfach. Wir machen unser Herz auf und es kommt herausgeschüttet. Aber nicht mal das schaffen wir. So erfahren wir, wenn wir beten und erfahren wir auch im Predigtext. Wir sind schwache Menschen und unfähig, unsere Bitten in der rechten Weise vor Gott zu bringen. Manchmal passiert mir das so. Ich gehe übers Feld und bin am Beten und die Worte kommen auf einmal nicht mehr so. Ich denke mir, was soll ich Gott jetzt sagen und fühle mich innerlich leer. Ich spüre, da ist eine ganze Menge, aber ich kann es nicht in Worte fassen. Ich kann es nicht in Worte fassen. Manchmal spreche ich dann in Sprachen. Aber es bleibt etwas. Es bleibt etwas. Unfähig, das in der rechten Weise zu tun. Warum? Weil wir von Natur aus kurzsichtig sind. Wir sind kurzsichtig. Ich möchte das gerne ein bisschen erklären. Es gibt so ein Märchen. Und von diesem Märchen gibt es 1000 Versionen. Ich sage mal so aus dem Gedächtnis die Grundversion dieses Märchens. Ein Bauer fängt eine gute Fee, fängt sie ein, zack, hat sie. Und die gute Fee, die will natürlich freikommen, die fühlt sich überhaupt nicht wohl. Und sie muss jetzt dem Bauern etwas bieten. Was bietet sie ihm an? Du hast 3 Wünsche frei, wenn du mich freilässt. Und damit ist der Bauer natürlich ein gemachter Mann. Was kann er alles machen, ne? Mit 3 freien Wünschen aus seinem Hof allein. 3 Wünsche. Und er lässt sie frei. Und er bekommt die 3 Wünsche und macht auch Gebrauch davon. Aber anstatt sich etwas Gutes und Sinnvolles zu wünschen, wünscht er sich Sachen, die ihn ins Unglück stürzen. Das ist so das Grundmuster dieses Märchens. Habt ihr bestimmt schon mal gehört. Er ist mit der Situation total überfordert. Am Ende versteht man, hätte er die 3 Wünsche nicht gehabt, wäre er viel besser dran gewesen. So, und das sagt auch sehr viel über uns aus, nicht nur über den Bauern. Beim Beten ja, wir haben zwar keine Wünsche frei, aber wir können doch Gott unsere Wünsche nennen. Beim Beten kommt es darauf an, zu wissen, was uns wirklich gut tut, was auch unserem Nächsten wirklich gut tut und was auch zu Gottes Sinn passt, zu seinem Denken passt. Angenommen, Gott würde mein Gebet erhören, wäre es dann eine echte Verbesserung an der Gesamtsituation? Manchmal frage ich mich das. Das ist nicht leicht zu sagen. Gott kommt uns an dieser Stelle nochmal einen Riesenschritt entgegen. Nicht nur, dass wir zu ihm kommen und unser Herz ausschütten dürfen, nein, noch einen Riesenschritt. Er hat uns seinen Geist gegeben. Wenn wir also Jesus in unser Leben eingeladen haben, wenn er gekommen ist, dann ist auch sein Geist gekommen. In dem Moment, wo wir zum Glauben gekommen sind, hat sein Geist in uns Platz genommen. Der Heilige Geist ist Gottes Mikro, aber nicht an der Krawatte angebracht, sondern direkt am Herzen. Gott schaut durch seinen Geist in unser Herz hinein. Wenn wir anfangen zu beten in dem Moment, wenn wir vielleicht auch seufzen, dann seufzt der Geist mit. Er ist mit dabei. Der Geist weiß, was wirklich dran ist, anders als ich. Ich weiß es oftmals nicht. Und ich habe immer Gebetsgemeinschaft, auch wenn ich ganz allein bin. Ich habe immer Gebetsgemeinschaft mit dem Heiligen Geist. Das Fiasko mit den drei freien Wünschen bei der Fee, das kann sich beim Beten nicht wiederholen. Gott hört auf den Geist. Wir mögen schwache Beter sein, aber sein Geist ist dafür stark. Und er ist auch nicht auf Sprache angewiesen und nicht auf Worte angewiesen. Also damit ist nicht das Sprachengebet gemeint. Das ist noch was anderes. Damit ist nicht das Sprachengebet gemeint, was ja viele von uns kennen, weil erstens bekommt nicht jeder die Gabe des Sprachengebets. Wenn das das Sprachengebet wäre, dann hätten einige den Vorteil, ja, der Heilige Geist hilft ihnen beim Beten, andere aber nicht. Und das entspräche nicht dem Wesen Gottes. Zweitens tritt der Geist mit einem Seufzen für uns ein, das sich überhaupt nicht in Worte fassen lässt, erfahren wir hier. Das geht nicht auf der Schiene Worte. Das geht viel, viel tiefer. Das ist eine Sache zwischen Gott und seinem Geist. Wenn der Geist uns beim Beten vertritt, jetzt kommt eine freche Frage, brauchen wir dann überhaupt noch beten? Ist doch alles geritzt. Dann überlassen wir es ganz dem Geist. Nein, überhaupt nicht. Die Bibel ruft uns an vielen, vielen Stellen zum Gebet auf. Nicht nur einmal, zweimal, dreimal, wirklich bestimmt hunderte von Malen. Und sie sagt ganz eindeutig, zitiere mal einen Jakobusbrief, Kapitel 4, Vers 2, wer es gerne nachschlagen will, ihr habt nichts, weil ihr nicht bittet. Ihr habt nichts, weil ihr nicht bittet. Also bittet. Wir dürfen wissen, in unsere schwachen Worte stimmt der Geist mit ein und es kommt alles richtig bei Gott an. Bist du möglicherweise ein schwacher Beter, so wie ich? Bist du unsicher, was du überhaupt beten sollst? Macht nichts. Bete so, wie du es am besten verstehst und halte Gott dein Herz hin. Er wird handeln. Jetzt der zweite Punkt, Veränderung durch Leid. Das sind die Verse 28 und 29. Was auch geschieht, das eine wissen wir, für die, die Gott lieben, muss alles zu ihrem Besten dienen. Es sind die Menschen, die er nach seinem freien Entschluss berufen hat. Sie alle, die Gott im Voraus auserwählt hat, die hat er auch dazu bestimmt, seinem Sohn gleich zu werden. Nach dessen Bild sollen sie alle gestaltet werden, damit er, der Erstgeborene unter vielen Brüdern und Schwestern ist. Hier ist der Mensch, von allen Lebewesen, höher entwickelten Lebewesen, wohl das schwächste und Verletzlichste. Alle haben schön Pelz jetzt hier so im Januar. Wir gar nicht. Wir würden total frieren. Wir haben keine langen Zähne. Wir haben keine große Kraft. Und sind wirklich verletzlich. Es kann so viel passieren in unser Leben. Wir erleben auch viel Leid, viel Abhängigkeit. Der Mensch, er versucht zu überleben. Ja, viele Menschen leben eigentlich in einem Überlebensmodus. Sie sagen, Hauptsache, ich komme so über die Runden. Auch Christen erleben alles Mögliche. Große Katastrophen, kleine Katastrophen. Heute, vor 4 Jahren, gab es das große Erdbeben in Haiti. Viele, viele Menschen sind ums Leben gekommen, haben Haus und Hof, alles verloren. Und dieses Erdbeben hat keinen Unterschied gemacht zwischen gläubigen und nichtgläubigen Menschen. Überhaupt nicht. Auch Christen erleben das. Aber wie hieß es in der Jahreslosung doch, Gott nahe zu sein, ist mein Glück. Und da kommt uns Gott entgegen. Er kommt in unsere Nähe. Viele haben es auch erzählt von Haiti. Wenn Gott in meiner Nähe ist, dann ist es gut. Dann habe ich zumindest etwas zum Festhalten. Und das ist doch schon mal was, auch wenn alles drunter und drüber geht. Wohl dem, der Gott vertraut. Aber Gott kommt uns wieder noch einen zweiten Riesenschritt entgegen. Für die, die Gott lieben, muss alles zu ihrem Besten dienen. Das können wir ja nicht anders lesen als mit der Vorgeschichte, die dieser Vers mit vielen von uns hat. Alles dient zum Besten, auch das Leid, auch Katastrophen. Mit unserem kleinen Hirn ist es unfassbar. Ich begreife es nicht, wie Gott das schafft. Ich werde es auch nie begreifen. Denken wir nur an Kriege und an die vielen Schicksale, die damit verbunden sind. Und doch, ich lasse es mir sagen und ich nehme es auch an, es existiert kein Mensch auf dieser Welt, der Gott liebt und dem all das nicht zum Besten gedient hat oder Gott lügt. Ich sage es mal so. Nachvollziehbar ist das nur für den Glauben. Wie so 7 Milliarden Menschenschicksale zusammengewoben werden zu einem gewaltigen Teppich und etwas Gutes dabei herauskommt. Alles dient zum Besten. Ja, was ist denn eigentlich das Beste, was uns passieren kann? Ist es Reichtum? Ist es Gesundheit? Oder was? Ist es beliebig? Können wir da sozusagen so einfügen, was wir für das Beste halten? Nee, so ist es nicht. Wir müssen noch einmal hineinschauen in den Text. Hier ist Vers 29. Sie alle hat er, also Gott, dazu bestimmt, seinem Sohn gleich zu werden. Nach dessen Bild sollen sie alle gestaltet werden. Jesus ähnlich werden. Jesus ähnlich werden. Das erfahren wir hier, ist das Beste, was uns passieren kann. Wir haben es doch gesungen in dem Lied, die Gott lieben, werden aufgehen, werden sein wie die Sonne, die aufgeht in ihrer Pracht. Denn diese Sonne, dieses Licht der Welt ist ja niemand anders als Jesus. Also werden sein wie Jesus. Da haben wir schon gesungen heute. Jesus ist der erste Mensch, der so ist, wie Gott ihn sich ursprünglich gedacht hat. Alles andere, was so den Namen Mensch trägt auf der Welt, ist dagegen seltsam deformiert und auch durch die Sünde total entstellt. Das Beste, was einem Menschen passieren kann, ist wie Jesus zu werden, ist also ein Mensch zu werden. Das passiert in der Ewigkeit, in Vollendung, dann werden wir tatsächlich sein wie die Sonne. Stell mir gerade so vor. Ja? Also es ist dunkel, weil Nacht ist, und dann komme ich so den Odenwald hoch von Niederliebersbach so, und Hemsbach ist total finster, aber da komme ich und strahle und in dem Moment tauche ich diese ganze Rheinebene in ein helles Licht. Das kann ich mir fast nicht vorstellen, aber so ist es ja wohl. So soll es ja wohl sein. Ihr sollt auch so werden. Das ist fantastisch. Das ist genial. Also natürlich nur ein Bild, aber es ist genial. Das ist unsere Berufung hier auf der Erde. Mach's wie Gott, werde Mensch. Und die Leiden, die dienen dir dazu. Ist das nicht toll? Gott verändert uns ja ganz verschieden, aber er verändert uns auch durch Leid. Leid macht Sinn. Leid dient uns. Wenn wir Gott lieben, dann macht Leid uns Jesus ähnlicher. Bist du verbittert über Leid und Unrecht in deinem Leben? Oder hast du Angst vor Leid und was sonst noch alles in deinem Leben passieren kann? Sei nicht verbittert und hab keine Angst. Leid soll dich nicht beherrschen. Es soll dir dienen, wie ein Butler. Es kann dich verändern und es kann dich Jesus ähnlicher machen. So, jetzt haben wir gehört. Gott hilft beim Beten und er hilft auch, verändert uns durch Leid. Jetzt der dritte Punkt. Gott weckt Zuversicht bei Ungewissheit. Ein ganz kleiner letzter Punkt, aber ich fand den doch erwähnenswert. Es passiert immer mal so, dass uns Zweifel kommen. Zweifel kommen, ob wir wohl durchhalten werden bis zum Schluss. Weil wir auch Momente erlebt haben in unserem Leben, wo der Zweifel ganz kräftig an unsere Tür geklopft hat und gerufen hat, lass mich rein zu dir. Ich habe viel mit Jesus erlebt, ich kenne aber auch Zweifel. Es gab schon Tage, da stand es spitz auf Knopf. Bleibe ich dabei oder verliere ich es? Jesus hält jeden, aber er klammert keinen. Ich habe auch schon erlebt, wie Christen den Glauben an den Nagel hängt, das ist mit das Schwerste. Menschen, die mir nahe gestanden haben, die mich begleitet haben, die ich begleitet habe. Und da habe ich mich gefragt, und ich, werde ich wirklich durchhalten bis zum Ende? Ich habe mich bekehrt, ich glaube, ich gehorche und so weiter. Aber diese Betrachtungsweise ist schon einmal grundverkehrt. Das habe ich verstanden. Es ist ja, als ob alles von mir ausgeht. Ich bekehre mich. Ich folge Jesus nach, bin gehorsam, ich mache dies, ich mache das. Wenn das so wäre, dann wäre meine Sache schon gleich von Anfang an verloren. Aber verloren gleich von Anfang an. Wir sind von Natur aus schwach. In Wirklichkeit steht nicht das fromme Ich hier im Mittelpunkt, sondern eher, Vers 30, und wenn Gott sie dazu bestimmt hat, dann hat er sie auch berufen. Und wenn er sie berufen hat, dann hat er sie auch für gerecht erklärt. Und wenn er sie für gerecht erklärt hat, dann steht auch fest, dass sie an seiner Herrlichkeit teilhaben. Er hat in allem die Initiative ergriffen. Alles, was mir blieb, ist, mich darauf einzulassen. Im biblischen Unterricht diese Woche ging es um das Thema Gottesdienst. Und die Frage stand im Raum, was macht aus einem Gottesdienst einen guten Gottesdienst? Jemand sagte, ja, wenn wir irgendwie ergriffen sind, dann ist es ein guter Gottesdienst. Ja, aber wie geht das? Wie kommt das, dass man so ergriffen ist in einem Gottesdienst? Na klar, so ein Gottesdienst muss gut gemacht sein, hoffentlich ist er gut gemacht. Und ich habe dann noch beigesteuert die Bemerkung, es ist auch gut, wenn die kommen, mit einer Erwartung in den Gottesdienst reinkommen. Hoffentlich seid ihr mit einer Erwartung hergekommen. Heute passieren Wunder. Gott spricht mich an und ich werde mit mindestens zwei guten Sachen nach Hause kommen. Ich werde nicht alles gut finden oder alles toll finden oder alles ergriffen, das wir vermessen, weil da sind ja schließlich auch noch andere hier. Aber zwei Dinge, die mich angesprochen haben, die ich mitnehmen will in die Woche. Das ist nicht zu viel. Und aber drittens, und das ist die Hauptsache, dass Gottes Kraft an mir wirkt. Und das lässt sich durch nichts ersetzen, nicht durch meine Gebete und nicht durch, dass Menschen irgendwas toll machen im Gottesdienst. Gott hat in der Vergangenheit schon gewirkt, sonst säßen wir alle nicht hier. Er hat uns gerufen. Und wenn er dich in die Nachfolge gerufen hat, dann bringt er dich auch ans Ziel. Was er einmal anfängt, das bringt er auch zu Ende. Hab keine Angst. Alles, was dir passiert, soll dazu dienen, dich ins Ziel zu bringen. Und was dann passiert, in dem Moment, wo ihr ins Ziel geht, das sprengt einfach alles. Wir werden an seiner Herrlichkeit teilhaben. Dann werden wir wirklich sein wie die Sonne, die aufgeht in ihrer Pracht. Die Offenbarung beschreibt diesen Tag, wenn Gottes Stadt auf die Erde herabkommt, Jerusalem, natürlich als Bild, eine kubusförmige Stadt mit einer Kantenlänge von 2000 Kilometern umgerechnet. Und natürlich gibt es in dieser Stadt keinen Tempel mehr, weil diese Stadt als Ganzes ja schon ein maßstabgetreues Abbild des Allerheiligsten ist, kubusförmig, nur in einem gigantischen Maßstab. Das Allerheiligste ist der Ort, wo der alleroberste Priester nur ein einziges Mal im Jahr erscheinen durfte, im alten Israel. So nah werden wir Gott sein, wir werden ihn erleben. Das ist alles Gnade. Was wir tun können, ist uns lieben lassen. Darin besteht die Liebe, dass er uns geliebt hat. Ach, es ist alles Gnade. Gott kennt unseren Zweifel, er kennt unsere Schwäche. Es ist nicht so schlimm. Bleiben wir trotzdem in seiner Nähe. In seiner Nähe sein, das ist unser Glück. Und im Urtext steht da so am Ende, ein bisschen anders als hier, ist die gute Nachricht, was abgedruckt ist, die er aber gerecht gemacht hat, die hat er auch verherrlicht. Da denken wir, das stimmt ja gar nicht. Ich bin nicht verherrlicht. Seid ihr verherrlicht? Nein. Ich kann euch immer noch in die Augen schauen. Ihr blendet mich nicht. Ja? Ihr seid noch nicht verherrlicht, aber es steht da so. Das ist vordatiert, wie bei einem Vertrag schon mal ein Datum hingeschrieben, der noch gar nicht stimmt. Das ist vordatiert und das besagt, hab keine Angst, Gott ist für dich. Nichts kann dich aus seiner Hand reißen. Das ist so sicher, das können wir schon mal vordatieren, da kommt nichts mehr dazwischen. Gott lädt uns ein, nicht mehr halbstark zu sein, sondern uns in unserem Halbstarksein helfen zu lassen, zusammen zu beten. Mit dem Heiligen Geist, der in uns lebt, sich vom Leid dienen zu lassen und gelassen nach vorne zu schauen. Amen.